Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Nachdem ich am Wochenende ja den Kanal so ein bisschen abgedatet habe, ich habe Feedback bekommen, dass euch das sehr gut gefällt und auch mir, muss ich sagen, gefällt das ganz gut dafür, dass ich in dem Bereich Design relativ wenig Ahnung habe. Insofern ganz interessant, wie sich das jetzt hier weiterentwickeln wird. Der Fokus wird in Zukunft natürlich ganz klar, und so heißt der Kanal ja jetzt auch, auf disruptiven Innovationen, disruptiven Investments liegen. Und das sind natürlich dann Themen wie Cloud Computing, wie künstliche Intelligenz, KI oder AI, wie zum Beispiel Quantencomputer. Und gleich heute habe ich natürlich dann auch ein volles Programm für euch im Gepäck. Zum einen blicken wir natürlich auf die zuletzt gemeldeten Wirtschaftsdaten und wagen einen Ausblick, was in dieser Woche noch kommt. Aber dann bespreche ich natürlich auch, wie es weitergeht, zum Beispiel beim KI oder AI-Trade, und habe noch das Thema Quantencomputer heute reingepackt. Und last but not least möchte ich auch ein paar Worte zum Thema Krypto verlieren. Bevor ich dazu komme, wie immer noch der Dank an den Sponsor des Videos und des Kanals, Just Trade. Die sind ja jetzt schon sehr, sehr lange dabei und ich hoffe, dass sie auch an Bord bleiben und zufrieden sind mit der Entwicklung. Und ja, vielleicht können wir jetzt noch weiter Gas geben. Insofern könnt ihr natürlich dann auch gerne den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Aber damit komme ich sofort zu den heutigen Themen. Und da muss man sagen, wir hatten ja am vergangenen Freitag die US-Arbeitsmarktdaten, die sogenannten Non-Farm Payrolls. Und die sind natürlich im Prinzip verheerend ausgefallen, wenn man es mal auf den ersten Blick sich so anschaut. Im vergangenen Monat, im Juli, wurden 23.000 Stellen gestrichen und man hatte eigentlich einen weiteren Jobaufbau erwartet. Und das hat jetzt natürlich dazu geführt, dass die Zinserhöhungsfantasie so ein bisschen aus dem Markt entwichen ist. Denn wenn der US-Arbeitsmarkt derart schwach läuft, wie das die letzten US-Arbeitsmarktdaten eben andeuten, dann hat die Federal Reserve eigentlich keine Handhabe, hier die Zinsen massiv zu erhöhen. Es mag sein, dass man aufgrund eines gewissen Inflationsdrucks ein oder zwei Zinserhöhungen noch macht. Die wären aber eher kosmetischer Natur und keine Zinserhöhungskampagne. Und dementsprechend, ja, haben die Märkte dann auch sehr, sehr positiv auf diese schwachen Arbeitsmarktdaten reagiert und im Wochenverlauf beispielsweise der Nasdaq mit einem deutlichen Plus, aber auch der Dow Jones und der S&P 500. Und das hat natürlich auch die weltweiten Aktienmärkte wie immer mit nach oben gezogen. Ja, in dieser Woche wird das Ganze jetzt aber einem Test unterzogen, denn am Mittwoch und am Donnerstag kommen weitere wichtige US-Wirtschaftsdaten. Am Mittwoch sind das die Konsumentenpreise, Verbraucherpreise, Consumer Price Indices, wie die Amerikaner das nennen, CPIs. Und am Donnerstag folgen dann schon die Produzentenpreise und die werden mit PPIs in Amerika eben ja, bezeichnet, für Producer Price Indices. Ja, und zunächst einmal, was wir da zuletzt gesehen haben, wir hatten ja im Juni so eine Deeskalation im Irankrieg. Da sind ja zwischenzeitlich dann auch wieder verstärkt Schiffe durch die Straße von Hormuz gefahren. Dementsprechend hatten wir im Juni eine Entspannung. Beispielsweise im Monatsvergleich hatten wir im Juni einen Rückgang der CPIs, also der Verbraucherpreise, Headline-Daten um 0,4%. Jetzt für Juli wird wieder ein Plus von 0,1% erwartet, aber das hält sich natürlich in Grenzen. Aufs Jahr gerechnet wären das so etwa 3,4 bis 3,5%. Das ist auch das, was man im Juni erwartet hat, aufs Jahr gerechnet. Und es liegt natürlich deutlich über den Zielen der Federal Reserve, die hier eher so 2% anstrebt. Schaut man sich die ja, etwas stärker beachtete Kernrate, die Core-CPIs an, dann sieht man, dass jetzt ein Plus hier von 0,3% erwartet wird. Im Vormonat Juni war es noch unverändert. Und aufs Jahr gerechnet kann man jetzt hier in der Kernrate mit einem Plus von 2,5% rechnen, nachdem man im Juni sogar noch 2,6% angenommen hat. Das heißt, man sieht hier bei den Verbraucherpreisen, und die sind ja sehr, sehr wichtige Inflationsdaten, dass sich ein Plateau gebildet hat, von dem aus es jetzt vielleicht sogar langsam zu sinken beginnt, weil ja der Ölpreis auch deutlich unter seinen Höhen von damals, die ja teilweise, was Brent angeht, $120 betragen haben, liegt. Und insofern eine gewisse Entspannung, obwohl natürlich die Situation im Iran weiter virulent ist und natürlich es da auch jederzeit zu neuen Eskalationen kommen kann. Aber wie gesagt, die Entwicklung zuletzt zeigt in die richtige Richtung und es geht so ein bisschen die Zinserhöhungsfantasie aus dem Markt heraus. Und das ist natürlich ein Befreiungsschlag dann für die Aktienmärkte, für spekulative Assets. Ja, schaut man sich die Produzentenpreise an, da hatte man zuletzt im Juni einen Rückgang um 0,3%. Jetzt erwartet man im Monatsvergleich wieder ein Plus von 0,2%. Das heißt, über beide Monate hinweg auch nicht viel passiert. Insgesamt aufs Jahr gesehen erwartet man eine Abkühlung, nachdem man im Juni allerdings auch noch einen recht hohen Wert von 5,5% hier stehen hatte. Und auch hier die Kernrate, da erwartet man ein Plus von 0,3%, also sogar ein bisschen mehr als in den Headline-Daten. Im Juni hatte man hier noch ein Plus von 0,1% und aufs Jahr gerechnet erwartet man hier 5,1%. Und die Produzentenpreise sind durchaus nicht unwichtig, denn kurzfristig schlagen sie zwar noch nicht auf die Inflation durch, aber wenn natürlich die Produzentenpreise deutlich steigen und das über einen längeren Zeitraum, dann wird man das irgendwann auch nicht mehr durch Produktivitätsgewinne etc. wettmachen können und dann eben diese höheren Kosten an die Verbraucher weitergeben, indem man die Preise erhöht. Also insofern, die Produzentenpreise sollte man durchaus im Blick behalten, sind aber eher etwas mittelfristig wichtig auf Sicht von den nächsten Monaten oder auf Sicht eines Jahres. Die kurzfristigen Verbraucherpreise, die sind sofort wichtig und da ist die Entwicklung definitiv nicht so schlecht. Jetzt muss man schauen, was da am Ende für ein Mix rauskommt. Aber insgesamt muss man sagen, ist die Entwicklung in den USA weiterhin gut. Wir haben ein recht robustes Wirtschaftswachstum. Wir haben zwar eine etwas erhöhte Inflation, aber keine exorbitant hohe Inflation. Wir haben bereits hohe Zinsen, Leitzinsen. Insofern muss die Federal Reserve da vielleicht nicht mehr viel machen. Ein, zwei kosmetische Zinserhöhungen mögen noch kommen, aber das soll es dann auch im Prinzip gewesen sein. Und damit sollten die Märkte leben können. Viel wichtiger ist hingegen die Berichtssaison und die läuft ausgesprochen gut, denn 85-86% der berichteten US-Unternehmen haben bisher die Markterwartungen geschlagen. Das ist ein extrem hoher Wert. Man muss sagen, generell schlagen die meisten Unternehmen immer die Erwartungen. Deshalb schon, weil natürlich ein Management tendenziell eher konservativ prognostiziert, um eben dann die Markterwartungen schlagen zu können und eben ja keinen Vertrauensverlust zu erleiden, wie das bei dem einen oder anderen Unternehmen ja zuletzt teilweise auch vorgekommen ist. Und eine ganz wichtige Sache in diesem Zusammenhang, ich habe heute Morgen ein Interview noch gegeben und da wurde ich auch nachgefragt, wie ich den Markt denn sehe und insbesondere nach diesen Arbeitsmarktdaten. Und da muss ich ganz klar darauf zu sprechen kommen, dass wir im letzten Jahr ein relativ starkes US-Wirtschaftswachstum hatten, was normalerweise dazu geführt hätte, dass wir so etwa 2 Millionen Jobs geschaffen hätten im vergangenen Jahr in den USA. Also vielleicht nicht ganz 2 Millionen, aber 1,8 Millionen hätten es sein können oder sein sollen. Tatsächlich wurde die Zahl zuletzt aber deutlich da unten revidiert. Man hatte bisher etwas mehr als 500.000 dort stehen und jetzt hat das BLS, das Bureau of Labor Statistics, diese Zahl auf 181.000 nach unten revidiert. Und das ist natürlich eine gewaltige Revision, nachdem ja auch zuvor die Zahlen schon nicht gut waren, weil etwas mehr als 500.000 ist natürlich immer noch weit weg von 1,8 bis 2 Millionen. Und hier schlägt aus meiner Sicht bereits die Disruption durch das Thema künstliche Intelligenz auf dem Arbeitsmarkt durch. Und wir sehen das natürlich insbesondere im Silicon Valley bei den Tech-Firmen, die natürlich massiv in dieses Thema investieren, die aber auch als erstes und massiv davon profitieren, beispielsweise Microsoft, wo mittlerweile mehr als 50% des Codes von neuen Programmen durch eben KI geschrieben wird und nicht mehr durch menschliche Entwickler. Und das ist natürlich eine Sache, wenn das so weitergeht. Wirtschaftlich sieht das eigentlich ganz gut aus, denn dann werden die Unternehmen effizienter, die Gewinne steigen, sprudeln noch stärker und das sollte sich an der Börse positiv auswirken. Aber natürlich, wenn Entwickler entlassen werden, da hängen natürlich auch immer Familien dran und das sind ja jetzt auch keine schlecht bezahlten Jobs da im Silicon Valley, die da wegfallen. Und vor diesem Hintergrund ist das natürlich vielleicht gesellschaftspolitisch eine Sache, die man im Auge behalten muss. Aus börsentechnischer Sicht muss ich allerdings sagen, ist diese Entwicklung sehr, sehr positiv. Und dementsprechend ja, bleibt uns als Börsianern, als Anlegern eigentlich nicht viel anderes übrig, als das zur Kenntnis zu nehmen und unsere Schlüsse daraus zu ziehen. Und das bedeutet eben weiterhin auf Aktien, insbesondere Aktien zu setzen und hier natürlich den Bereich künstliche Intelligenz zu bevorzugen. Wobei es natürlich auch andere Branchen gibt, beispielsweise Biotech, hatte ich ja schon genannt, die davon profitieren, dass in Zukunft eben viel Forschung an die KI ausgelagert werden kann und man sich vielleicht dann auch die eine oder andere klinische Studie dadurch einsparen kann, was natürlich dann letztlich auch wieder positiv ist, wenn man zum Beispiel dann weniger Tierversuche braucht. Also das hat alles immer viele Implikationen, das muss man dann sehen. Übergeordnet muss man auch sagen, kurzfristig sorgt dieser Investitionsboom im KI-Sektor natürlich für eine etwas erhöhte Inflation, weil da natürlich Milliarden und Abermilliarden investiert werden. Aber auf der anderen Seite wirkt eben diese künstliche Intelligenz über den Arbeitsmarkt etc. dann inflationsdämpfend und deflationär, so wie neue Technologien eigentlich langfristig immer deflationär wirken. Schaut euch das Internet an, wodurch Preisvergleiche etc. viel einfacher geworden sind und man jetzt auch international bestellen kann, zum Beispiel günstig in China. Ihr kennt ja alle Shein und wie sie da alle heißen. Und von daher, wie gesagt, ist diese Entwicklung aus gesellschaftspolitischer Sicht sicherlich ja, zum Teil kritisch zu sehen, aus börsentechnischer Sicht aber definitiv sehr positiv. Denn es sorgt eben dafür, dass auf längere Sicht die Zinsen eben wie seinerzeit nach dem Internet-Aufkommen Ende der 1990er Jahre jetzt wieder tendenziell sinken sollten und über Jahre tendenziell eher sinkende Zinsen natürlich in gewissen Zyklen, also es gibt immer Aufwärts- und Abwärtsbewegungen, aber tendenziell übergeordnet ist der Trend nach unten gerichtet, sollte natürlich auch dazu führen, dass wieder mehr Liquidität frei wird, die eben in Assets fließen kann, zum Teil auch in spekulative Assets. Und das sollte natürlich dann, wie gesagt, die Aktienmärkte unterstützen. Und wenn denn irgendwann mal ein Liquiditätsüberfluss wieder da ist, wie wir das nach dem Corona-Crash in dieser Gelddruckorgie hatten, dann wirft das natürlich auch Überschwappen auf andere Märkte. Und hier ist natürlich allen voran der Kryptomarkt zu nennen. weswegen ich den auch noch nicht abschreibe, aber dazu gleich noch ein paar Worte mehr. Ja, damit haben wir das erste Thema eigentlich durch. Die Berichtssaison, wie gesagt, sehr gut. In diesem Zusammenhang auch noch vielleicht eine ganz interessante Meldung, die heute gekommen ist. Die Analysten von JP Morgan haben ihr Kursziel für den S&P 500 jetzt von 7.800 bis Jahresende auf 8.000 angehoben. Das ist zwar nur eine Anhebung um knapp 3%, aber tendenziell positiv und geht in die richtige Richtung. Und was man eben auch noch fragen kann, ist, zuletzt hieß es immer, ja, durch diesen ganzen Hype um das Thema KI sind da teilweise die Bewertungen aus dem Ruder gelaufen, da sind die Bewertungen zu hoch. Wenn man sich jetzt aber die Berichtssaison anschaut und sich anschaut, dass viele Unternehmen eben die Erwartungen, die hochgesteckten Erwartungen nicht nur treffen, sondern sogar deutlich zum Teil übertreffen. Wir hatten zuletzt beispielsweise Unternehmen wie Applied Opto Electronics, die gesagt haben, ja, wir können gar nicht so viel ausliefern, wie derzeit bestellt wird. Das ist unser Problem. Dann muss man definitiv ganz klar sagen, dann glaube ich, dass das, was wir zuletzt im KI-Trade gesehen haben, tatsächlich nur eine Korrektur war, die wahrscheinlich auch noch ausgelöst wurde durch diese, ja, in Anführungszeichen, Pleite des Hedgefonds von Leopold Aschenbrenner, Situational Awareness, wie er da heißt. Und nachdem die Assets da übernommen worden sind von Ken Griffith mit Citadel, glaube ich, wie gesagt, dass das hier jetzt diese Episode ausgestanden ist, dass wir jetzt hier wieder steigende Kurse sehen. Dennoch glaube ich auch, und das habe ich auch in den letzten Videos schon betont, der KI-Trade ist nicht tot, der kommt wieder, aber nicht mit diesem gigantischen Momentum, wie wir es zuletzt hatten, zumindest zunächst noch nicht, vielleicht im weiteren Verlauf dann irgendwann wieder. Aber auch der Software-Sektor, den ich ja hier immer wieder verteidigt habe, der hat zuletzt Lebenszeichen gezeigt. Und wenn man sich anschaut, eine Aktie wie SAP, die da von 130 mal eben auf 170 steigt, also fast 30%, dann muss man sagen, da sieht man, dass da längst die Softwareunternehmen nicht tot sind, die Softwareaktien wiederkommen und Software as a Service vielleicht jetzt sogar in den letzten Wochen und Monaten eine der besten Kaufgelegenheiten der letzten Jahre war und vielleicht für die nächsten Jahre auch sein wird. Das möchte ich an dieser Stelle ganz klar nochmal betonen. Ja, damit komme ich aber jetzt etwas mehr zur US-Berichtssaison und da haben wir heute Abend ein Unternehmen aus dem Bereich Quantencomputer, das seine Quartalszahlen nach US-Börsenschluss vorlegt. Und das ist das Unternehmen Quantum Computing mit dem schönen Kürzel QBT, quasi eine Abkürzung für Qubit. Das ist ja ein Thema im Bereich Quantencomputer. Wer sich da noch nicht auskennt, vielleicht mal ein bisschen einlesen. Und hier ist heute Abend, wie gesagt, Crunchtime. Da werden die Zahlen vorgelegt. Und aktuell ist die Erwartung, dass das Unternehmen im abgelaufenen Quartal einen Quartalsumsatz von 5,15, also sagen wir knapp 5,2 Millionen US-Dollar melden soll. Und da sieht man eben schon, wie klein diese Unternehmen noch sind. Wenn natürlich auch extrem wachstumsstark, aber das ist natürlich bei so kleinen Unternehmen jetzt auch nicht so schwer, denn man kann den Umsatz natürlich leichter von 5 auf 10 Millionen beispielsweise verdoppeln, als das von 5 Milliarden auf 10 Milliarden oder von 50 Milliarden auf 100 Milliarden der Fall ist. Also insofern, da muss man auch ein bisschen die Relationen sehen und hier den sogenannten Basiseffekt berücksichtigen, dass eben ausgehend von kleineren Zahlen ein höheres Wachstum leichter möglich ist. Nichtsdestotrotz, ich weise deshalb auf dieses Unternehmen hin, weil zuletzt nach guten Quartalszahlen es einen Kurssprung um 15% in der Aktie gegeben hat und das hat seinerzeit auch den ganzen Sektor wieder so ein bisschen belebt, der zwischenzeitlich zurückgekommen ist. Und zuletzt hatten wir jetzt wieder den Fall, dass dieser Sektor deutlich zurückgekommen ist. Aktien wie D-Wave Quantum, wie Rigetti Computing, und wie sie da alle heißen, beispielsweise auch Yonk, die sind zuletzt ja deutlich unter Druck geraten, haben sich zum Teil halbiert und mehr. Und jetzt zuletzt sieht man hier aber, dass sich eine Bodenbildung abzeichnet, teilweise die Kurse schon auch wieder zu steigen beginnen. Und mit guten Quartalszahlen von eben Quantum Computing könnte es sein, dass hier kurzfristig eine Rallye ausgelöst wird. Meine Investmentthese bleibt davon aber unberührt. Ich habe es immer gesagt, solche Aktien wie D-Wave Quantum, wie Rigetti Computing, wie Yonk und wie sie alle heißen, das sind aus meiner Sicht Zockerwerte, mit denen man kurzfristig traden kann und aktuell bietet sich da eventuell ein Long Trade an. Deswegen weise ich an dieser Stelle auch darauf hin. Auf lange Sicht sind aber in diesem Bereich extreme Investitionen von zig Milliarden notwendig, wie wir das ja auch schon im Thema künstliche Intelligenz zuletzt gesehen haben. Und diese hohen Investitionen, die können Unternehmen wie Rigetti Computing und so weiter eben nicht stemmen. Deswegen werden auch hier am Ende die strukturellen Gewinner ganz klar Alphabet, Microsoft, IBM und wie sie alle heißen, sein und dementsprechend sollte man hier ganz klar differenzieren. Wer kurzfristig Trading-Gewinne machen will, der kann sich jetzt diesen Sektor anschauen, der kann sich auch diese kleinen Werte anschauen, da könnte kurzfristig was gehen. Da kann man sicherlich schnell 20-30% in einer einzelnen Aktie mal machen, aber man sollte jetzt nicht den Fehler machen und sich in diese Aktien verlieben, auch wenn man hier vielleicht schnelle Gewinne hat, denn sonst kann man am Ende böse auf die Nase fallen und hat Totalverluste. Und generell muss ich natürlich an dieser Stelle sagen, alles, was ich hier immer sage, sind keine konkreten Anlageempfehlungen, keine ja, dass ihr jetzt einfach zur Börse rennt und da kauft. Ihr sollt euch eure eigenen Gedanken darüber machen und dann entscheiden, wie sieht das Chance-Risiko-Verhältnis aus, passt das für mich und wie viel investiere ich denn überhaupt da rein oder wie viel riskiere ich bei einem Trade? Dann natürlich auch mit Stoppkursen arbeiten Und wenn das Ganze ins Auge geht, naja, dann ist das eben so. Das ist im Trading definitiv öfter der Fall. Es gibt niemanden, der immer richtig liegt, auch wenn viele das von sich behaupten. Und deswegen, wie gesagt, wenn ihr diesen Trade macht, überlegt euch vorher genau, was ihr da tut, wie viel Geld ihr einsetzt, ob ihr das wirklich riskieren möchtet. Wenn ja, könntet ihr hier kurzfristig Trading-Gewinne einfahren. Wenn nein, dann lasst einfach die Finger davon, genauso wie das ja auch bei Hebelprodukten von mir immer wieder gesagt wird, dass die durchaus kurzfristig mal eingesetzt werden können, dass das aber eben nichts für langfristige Investoren ist. Ja, damit haben wir schon einen großen Teil natürlich jetzt abgehakt, aber zum Schluss möchte ich natürlich dann auch nochmal auf die Kryptos zu sprechen kommen, denn hier haben wir jetzt eine Situation, dass ich mittlerweile sogar in meinem Tax-Service oft gefragt werde, ja, sind die nicht komplett tot? Aktuell an der Börse läuft es ja ganz gut, aber Kryptos interessiert ja keinen mehr und die fallen ja nur noch, beziehungsweise jetzt zuletzt dümpeln sie da vor sich hin. Auch der Bitcoin beispielsweise so kommt immer mal wieder zurück. Teilweise war er nochmal unter 60.000, jetzt ist er wieder knapp an der 65.000 US-Dollar-Marke dran. Aber generell sind die doch tot. Und da muss ich auch ganz klar sagen, hier muss man differenzieren. Auch hier viele der Metaverse-Projekte und der zugehörigen Coins und Tokens sind natürlich tatsächlich tot. Die werden nicht mehr kommen, aber viele andere Projekte, die sind zuletzt einfach unter Druck geraten, weil eben sich niemand mehr für diesen Markt interessiert. Und das beste Beispiel hatte ich ja zuletzt immer wieder auch betont, Micron Technology, eine Aktie, die ich zu Kursen von 70, 80, 90, 100 bis hoch 150 Dollar immer wieder positiv besprochen habe, die ich auch in meinem Wikifolio schon länger drin habe und wo dann immer wieder gesagt wurde, ja, du warst doch positiv, aber die springt ja jetzt nicht an, weil sie auch eine Zeit lang dann hochgesprungen ist, aber die Gewinne kurzfristig dann auch schnell wieder abgegeben hat. Und dann irgendwann ist sie durchgestartet, lag teilweise über 1.000 Dollar. Und jetzt zuletzt, wo sie zurückkommt, so in den Bereich 800, 700, wo ich dann auch sage, ja, da kann man kurzfristig nochmal auch was machen. Da werde ich dann gefragt, soll ich denn jetzt nicht voll in Micron Technology reingehen? Ja, warum habt ihr es denn nicht gemacht bei 70, 80, 90, 100, 120, selbst 150 Dollar? Das wären die einfachen Gewinne gewesen. Jetzt kann man sicherlich da auch noch Gewinne machen. Die Aktie kann sich durchaus noch auf 1.500 verdoppeln, würde ich gar nicht ausschließen, sondern ist wahrscheinlich sogar das, was ich hier sehe. Aber die einfachen Gewinne, die habt ihr eben größtenteils verpasst, weil ihr seinerzeit nicht den Mut hattet. Und deswegen bleibe ich dabei. Die Kryptos sind nicht tot. Aktuell interessiert sich niemand dafür. Es fehlt auch eine gewisse Überschussliquidität, die es da braucht. Aber jetzt mit diesen Aussichten im Rücken kann das wieder kommen. Man muss aber auch hier wieder ein bisschen differenzieren, denn grundsätzlich bin ich ein großer Fan des Bitcoin und habe ihn ja sehr früh gekauft und behalte ihn auch nach wie vor, werde da niemals verkaufen. Aber auf der anderen Seite muss man eben auch sagen, wenn die Entwicklungen so kommen, wie ich sie erwarte, dass eben diese neuen Technologien tendenziell inflationsdämpfend und deflationär wirken und damit natürlich dann auch für sinkende Zinsen sorgen, dann ist das prinzipiell zwar positiv für spekulative Assets, aber gar nicht unbedingt an erster Stelle für den Bitcoin, denn der ist ja immer eigentlich als Inflationsschutz gedacht. Und wenn natürlich wir eine solche Entwicklung haben, dass aufgrund von technologischer Entwicklung wir Deflationsgefahren sogar irgendwann vielleicht bekommen, dann ist der Bitcoin sicherlich nicht das Nummer-1-Asset, was man haben muss. Dann muss man eher schauen, welche Projekte im Kryptobereich gibt es denn noch. Und da ist natürlich an erster Stelle Ethereum und der Ether zu nennen, aber natürlich auch Projekte wie Solana und andere. Da werde ich sicherlich in einem der kommenden Videos auch mal noch näher drauf eingehen. Aber alles in allem, wie gesagt, wer antizyklisch investieren möchte und wer längerfristig denkt, der sollte die Kryptos nicht abschreiben, sondern genau jetzt langsam und sukzessive, vielleicht auch per Sparplan, das geht ja mittlerweile auch bei vielen dieser Kryptobörsen, hier Positionen aufbauen und dann durchhalten. Und ich bin fest davon überzeugt, wenn man da in ein oder zwei oder vielleicht auch drei Jahren drauf schaut, wird man auch in diesem Sektor schöne Gewinne haben. Und die einfachen Gewinne hat man dann vor allen Dingen mitgenommen. Und die einfachen Gewinne sind immer die schönsten, weil sie auch die größten sind. Man hat ja gesehen, Micron Technology, sagen wir von 100 auf 1.000, das ist eine Verzehnfachung. Selbst wenn sie jetzt nochmal zurückkommt und dann steigt, hat man nur noch eine Verdopplung und man hat natürlich viel mehr ist viel nervenaufreibender, weil die Kursschwankungen jetzt natürlich größer sind, alleine auch schon aufgrund der höheren Zahl. Weil wenn eine Aktie von 1.000 um 10% verliert, ist sie gleich bei 900. Hingegen, wenn eine Aktie von 100 Dollar 10% fällt, ist sie nur bei 90. Und von daher, wie gesagt, hat man da größere Schwankungen drin und damit muss man natürlich dann auch umgehen können. Ja, das soll es für das heutige Video gewesen sein. Ich hoffe natürlich, wie immer, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, dann, wie gesagt, gerne hier wie immer liken, hypen, kommentieren, was das Zeug hält und den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Und das solltet ihr ohnehin tun, denn ich werde in Zukunft natürlich weiter über diese Themen sprechen, euch immer auf dem Laufenden halten. Und wenn ihr da auf dem Laufenden bleiben wollt, dann müsst ihr eben auch am Ball bleiben und dementsprechend hier dabei sein. In diesem Sinne verabschiede ich mich für heute, wünsche euch allen eine schöne Woche, eine erfolgreiche Woche. Schauen wir mal, was jetzt für Wirtschaftsdaten kommen. Und in diesem Sinne sage ich an dieser Stelle dann wie immer nur noch eins, nämlich tschüss und bye-bye, bis zum nächsten Mal. Es verabschiedet sich wie immer ihr, euer Sascha Huber.